Glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.
Hallo, wir sind wieder da mit dem Podcast rund um die glutenfreie Ernährung von und mit Trudel Marquardt. Mein Name ist Chris Marquardt und meine Mutter ist am anderen Ende der Leitung. Hallo.
Hallo.
Heute wird's wieder spannend. Heute gibt's wieder Fragen und Antworten. Die hast du wieder eingesammelt im Zöliakie-Austausch, richtig?
Genau so habe ich das gemacht, ja.
Ja, und wir gehen die mal Stück für Stück durch, bevor wir das tun. Aber wie immer der Hinweis, wir sind keine Mediziner oder Ernährungsberater. Alles, was hier in der Sendung an Tipps und Hinweisen kommt, beruhen auf eigenen Erfahrungen und auf 20 Jahren Leben mit der Diagnose Zöliakie. So, fangen wir mal an. Sind so 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Mal schauen. Die Iris schreibt, liebe Trudel, mich würden mal brennend die verschiedenen Einstreichmöglichkeiten interessieren, bevor die Backsachen in den Ofen kommen, sowohl für den Glanz, zum Beispiel Eigelb mit Milch, nur Eigelb oder nur Milch oder nur Sahne, als auch was am besten die Körner auf dem Brot hält. Was benutzt man am besten, wofür und warum, falls du dieses Thema noch nicht hattest?
Nö,
ja, das also einpinseln für den Glanz, oder?
Ja, also oder das
auch für
Thema,
den Geschmack.
Thema hatte man noch nicht. Also was ich beim Brot manchmal mache, dass ich so 10 Minuten vor Ende die Kruste mit Öl einstreiche, dann, weil die Stärke im Brot, es kommt oft bei der Kruste so ein bisschen raus und dann wird es so weißlich und dann sieht es besser aus. Brötchen streiche ich eigentlich nicht ein. Die gucke ich, dass sie gut feucht sind und dann tauche ich sie, also ich nehme sie dann in die Hand und tauche sie kurz. Ich richte mir Tellerchen mit Mohn, mit Sesam, mit Sonnenblumenkern, Kürbiskern, tauche sie dann kurz rein.
Dann hält es nur durch das Wasser?
Das hält durch das Wasser. Man kann sie dann mit der Hand noch leicht andrücken. Aha. Hält aber eigentlich ganz gut. Bei den Bagels, da streiche ich Eiweiß drauf und tauche die dann eben auch so in die Körner rein. Das hält auch super. Das könnte man bei den Brötchen auch mal probieren. Süße Brötchen bestreiche ich mit Eigelb und da mische ich dann Eigelb mit einem kleinen bisschen Sahne oder Milch, verrühre das gut und streiche das damit ein.
Mhm. Ist aber, ich glaube, da gibt's aber jetzt kein richtig oder falsch, sondern das macht man nach Geschmack und wie es schön aussieht und wie es einem gefällt und probiert halt
also
einfach mal.
Oder? Manche Sachen streiche ich einfach bloß mit ein bisschen Sahne ein, dann kriegen sie auch eine gute Farbe oder mit Milch. Also könnt ihr einfach auch mal probieren, was euch da am besten behagt.
Genau, probiert es doch einfach mal aus. Also sowohl Milch als auch Eigelb als auch Sahne sollten glutenfrei sein, sollten also.
Und was
kein
auch noch
Problem
gut ist,
sein.
Wenn er also am Beginn des Backens einfach mit der Sprühflasche noch ein bisschen Wasser in den Ofen reinsprüht, weil diese Sachen brauchen einfach mehr Feuchtigkeit und dann kommt die Stärke auch nicht so ganz raus.
Was dann auch passiert bei so Sachen, wenn man, das machen die im, die professionellen Bäcker machen das auch, die schießen Wasser ein in den Ofen, kurz bevor das Backgut oder gerade wenn es frisch drin ist in den heißen Ofen und also einschießen heißt tatsächlich, da wird Wasser eingesprüht. Und dann gibt es so eine Dampfblase da drin und die sorgt auch dafür, dass die Kruste sich schließt und dass sie knackiger wird.
Ja, die haben ja einfach diesen Knopf für den Dampfstoß, aber das habe ich euch ja schon mal erklärt. Stellt einfach ein Schüsselchen, ein Edelstahlschüsselchen auf den Boden des Ofens, heizt es mit vor und wenn ihr anfangt zu backen, gießt ihr da so eine halbe bis halbe Tasse Wasser rein. Also nicht auf den Boden des Ofens, weil der wölbt sich sonst.
Aber ja. in so einem heißen Schüsselchen wird das dann auch sehr schnell verdampfen.
Das
und
zischt dann und das ist dann auch dieser Dampfstoß und ist einfach klasse fürs Backergebnis.
Na klasse, gut. Die Nicole fragt, das ist eine open-ended Frage, was sind denn deine Lieblingsmehle? Da glaube ich die Antwort schon zumindest ein Teil zu wissen, da kommt jetzt ein, kommt drauf an.
Ja genau, kommt drauf an, was du backen möchtest, genau das hast du klar erkannt.
Also es gibt ja eine Unzahl Mehle, das haben wir schon gelernt, also eine Unzahl Fertigmehle und die sind natürlich für unterschiedliche Zwecke gut geeignet und das steht auch meistens drauf und da kann man sich auch in der Regel danach richten. Und wir hatten ja auch schon in der Vergangenheit viele, viele Episoden, wo wir genau darüber geredet haben.
Man kann nicht generell sagen, dieses Mehl für das und so. Also ihr müsst einfach gucken, wenn ihr Kuchen backt, nehmt ihr ein Kuchenmehl, wenn ihr Brot backt, nehmt ihr ein Brotmehl, wenn ihr Nudeln macht, nehmt ihr ein Nudelmehl. Es gibt einfach viele verschiedene Mehle. Aber wenn du mich jetzt schon so fragst, was ist dein Lieblingsmehl? Also außer meinen selbstgemischten ist mein Lieblingsmehl das Share B. Und zwar für den Hefeteig, weil damit kriegt man einfach einen gigantischen Hefeteig hin. Aber ich experimentiere sowieso viel rum und ich mische auch oft meine Mehle selbst oder mische auch noch andere Mehle zu dem Share-Mehl und schau in meine Rezepte. Es steht immer drin, was ich mache.
Ja, und es gibt natürlich neben Share noch eine ganze Menge andere Hersteller.
Genau, also das muss jeder auch für sich selbst rausfinden.
Haben wir auch schon mal Folge 51 hatten wir das schon mal, da haben wir mal eine ganze Liste gemacht von Hammermühle über Hannefort, über Pönsken und Semper und Baukhof und so weiter. Schaut euch mal nochmal die Folge 51 an, auch da gibt es eine ganze Menge Tipps und Hinweise zu Bezugsquellen. Ja, nochmal die Nicole, ich würde mich über Hilfe zum Thema Blätterteig freuen, beziehungsweise Anregungen zur Verarbeitung von fertigen Teigen, aber ich schätze, dass das wohl eher nicht für deinen Podcast geeignet ist. Wieso sollte das nicht geeignet sein?
So, für den Podcast ist alles geeignet, was in irgendeiner Form mit dem Thema Zöliakie zu tun hat.
Genau, und, ein Tipp, und das gilt jetzt für alle, die da zuhören. Wir haben ja jetzt dann schon ein Jahr lang jede Woche hier eine Sendung gemacht. Und das äußert sich dann auch darin, dass viele Themen einfach auch schon mal behandelt wurden. Also es lohnt sich da manchmal so ein bisschen zurückzugehen. Wir haben nämlich das Thema Blätterteig sehr gründlich behandelt und zwar in Folge 43. Also wer das da nochmal nachhören möchte, das steht online und ist...
Ja, das ist aber dann eher der selbstgemachte Blätterteig,
den wir da hatten. Ist auch der selbstgemachte, aber sie will ja allgemein Thema zum Blätterteig wissen.
Ja, es gibt ja inzwischen auch verschiedene Fertigblätterteige.
Ja.
Also es gibt zum Beispiel von Dr. Scher gibt es einen fertigen Blätterteig. Es gibt von Balvitain einen Blätterteig, den kann man im Internet bestellen. Der ist allerdings aus Weizenstärke, also für glutenfreie Weizenstärke, für die, die es vertragen, wunderbar. Und ich habe jetzt im Zöliakie-Austausch, ist so in der letzten Zeit immer wieder ein neuer Blätterteig vorgestellt worden, der heißt
Krusti Pâté oder so ähnlich.
Krusti Pâté hat so dunkelblau-weiße Packung und ich habe ihn selbst noch nicht probiert. Den gibt's wohl im Kaufland zu kaufen. Also ich werde jetzt auch mal gucken, ob es den bei uns im Kaufland gibt.
Mhm. Also, und hast du jetzt für den Nicole, die hat auch gefragt, ob du Anregungen zur Verarbeitung von fertigen Teigen hast?
Kann ich sagen. Also wichtig ist, bei tiefgefrorenen Teigen lasst die bei Zimmertemperatur auftauen. Am besten auch so ein bisschen mit den Händen. Er muss ein bisschen warm sein, dass er geschmeidig ist. Wenn man den zu früh aufrollt, bricht er. Und dann beim Blätterteig nie kneten. Wenn ihr jetzt da was ausrollt und ausstecht oder ausschneidet, die Reste immer aufeinanderlegen, dass dieses Schichtige vom Blätterteig nicht verloren geht und dann wieder ausrollen.
Also nicht zusammenkneten, sondern aufeinanderlegen.
Nicht kneten, aufeinanderlegen. Und das könnt ihr mit jedem Blätterteig so machen und Blätterteig ziemlich heiß backen bei 200 Grad und ja, da kann man eigentlich alles Mögliche draus machen, denn weil der Blätterteig neutral ist, kann man herzhafte Sachen machen oder auch süße Sachen. Gib mal bei mir auf der Website in den Suchlauf Blätterteig ein und da findest du einiges, was ich damit gemacht habe. Wobei ich also gerne meinen eigenen Blätterteig mache. Ist zwar ein bisschen Arbeit, aber es lohnt sich, der ist so gut.
Jo. Dann fragt die Andrea, kann man die Share-Produkte auch irgendwo per Internet ordern? Speziell die Mehle finde immer nur den 0815-Mix und der ist wohl nicht für alles das Beste. Da gibt's sogar richtig viele, wo man online solche Sachen
also,
bestellen kann. Ist halt so, das Problem ist, glaube ich, die Läden, die haben halt doch dann nicht so viel Absatz von den Sachen und deshalb lohnt sich's für die wahrscheinlich auch nicht, jetzt irgendwie 10 verschiedene Mehle vorzuhalten, oder?
Ja, aber 10 verschiedene sind es eigentlich nicht, wenn du jetzt einen Supermarkt in der Nähe hast. Also bei uns zum Beispiel, egal ob Kaufland, Real, Edeka, DM, die haben eigentlich alle verschiedene Mehle da. Und ich gebe dir recht, man soll nicht ein Universalmehl für alles nehmen. Dafür gibt es ja die verschiedenen Mehle. Zum Beispiel Kuchen und Kekse oder Mix-It oder helles Brotmehl oder dunkles Brotmehl. Und wie die Namen schon sagen, für die verschiedenen Sachen. Aber du kannst die im Internet bestellen. Du kannst von Amazon über die verschiedenen, gib einfach mal dein Mehlprodukt, was du möchtest, ein und dann siehst du, wo du das kriegen kannst.
Also wir haben jetzt mal exemplarisch in den Notizen zu der Sendung. Also die findet ihr auf glutenfrei-kochen.de und dann auf das Podcast-Icon klicken. Da haben wir jetzt mal exemplarisch hingelinkt nach Querfood, zum Gluten-Free-Shop und zur Food-Oase. Und da auch nochmal der Hinweis: auf glutenfrei-kochen.de gibt es links oben einen Link, da steht hilfreiche Links. Wenn ihr da draufklickt, dann findet ihr eine ganze Menge Quellen, auch noch andere, wo man sowas beziehen kann.
Ja.
Ja, die Tina fragt, bist du im Oktober auch auf der INFA in Hannover?
Nein, Tina, da bin ich nicht.
Wir haben mal nachgeschaut. Ich musste erstmal nachgucken, was die INFA ist. Die INFA steht auf Wikipedia, ist die größte deutsche Erlebnis- und Einkaufsmesse und geht, glaube ich, 9 Tage. Und da ist glutenfrei mit Sicherheit kein Schwerpunktthema. Und deshalb nehme ich an.
Also ich war jetzt in Berlin bei der Allergy Free From. Und wenn ich gebraucht werde, bin ich im November in Stuttgart bei der Allergiemesse. Also das auf jeden Fall, aber nicht in Hannover.
Tja. Und die Maika ist verzweifelt und fragt, wie komme ich an solche Messeinfos? Immer lese ich davon, wenn es zu spät ist. Ja, also.
Wird man im Internet recherchieren.
Also, ja, wobei, da muss man wahrscheinlich gar nicht mal groß selbst recherchieren, sondern ich denke einfach mitlesen. Also, wenn du irgendwo hingehst, dann schreibst du das ja normalerweise auf deinem Twitter zum Beispiel.
Ja, oder im Zöliakie-Austausch steht eigentlich auch immer, wenn irgendwelche Messen anstehen, gerade für.
Genau, also Messen, die sich speziell mit dem Thema beschäftigen. Genau. Und die Deutsche Zöliakie-Gesellschaft, die DZG, hat er ja auch noch Informationen über Termine. Also wer da Mitglied ist, der bekommt dann auf jeden Fall auch solche Informationen. Wenn nicht direkt von denen, dann zumindest auf deren Website.
Da kann man auch als Nichtmitglied mal nachschauen.
Ja. So, und als letzte Frage noch der Luigi. Der schreibt, meine Frage ist, wann werden die Produkte günstiger? Ich finde es immer wieder überrissen, wie wir abgezockt werden. Das sind harte Worte.
Ja, das sind harte Worte und ich habe mir echt erst überlegt, soll ich antworten, aber eigentlich ja, jede Frage sollte eine Antwort kriegen. Und ich muss dir sagen, Luigi, es hängt so viel Forschung dahinter. Und ich habe also selbst schon Firmen besichtigt, die glutenfreie Produkte machen. Die haben Labore, die haben Ernährungsberaterinnen. Die müssen jede Charge, die reinkommt, auf Glutenfreiheit überprüfen.
Also damit ist ein Labor, was das immer wieder untersuchen muss, regelmäßig. Jede Charge.
Jede Charge wird überprüft und erst dann darf dieses Material in das Gebäude überhaupt rein. Stell dir mal vor, wenn da irgendwas schief gehen würde, die könnten das Gebäude schließen. Das geht einfach nicht.
Die könnten wahrscheinlich nie wieder was verkaufen, weil der ganze Ruf ruiniert wäre.
Und wir alle wollen doch, dass unsere Nahrung absolut glutenfrei ist.
Ich glaube, was auch ein bisschen an den Preisen natürlich dreht, ist, dass natürlich glutenfreie Produkte von der Menge weniger sind. Also es werden einfach weniger verkauft als glutenhaltige Produkte.
Ja, natürlich.
Und die Produktion, ich meine, das ist natürlich oberstes Gebot, dass da keine Kontamination stattfinden kann.
Natürlich.
Und das bedeutet unter Umständen, wenn ein Hersteller, der sowohl glutenhaltige als auch glutenfreie Sachen herstellt, wenn der also auf glutenfrei, wenn das hinzunehmen möchte, unter Umständen in komplett getrennten Räumlichkeiten produzieren muss. Der muss auch das Lager räumlich trennen für die Rohstoffe.
Zum Beispiel, wenn ein Bäcker glutenfrei backen möchte, muss er eine eigene Backstube mit eigenen Maschinen, mit eigenen Öfen haben.
Da muss so ein Hersteller, wenn der das im größeren Stil macht, möglicherweise ein komplett neues Gebäude dafür bauen.
Eben, und das kostet Geld und deshalb sind unsere Sachen nicht so günstig wie die anderen Sachen.
Aber jetzt der Hinweis, und ich glaube, das ist auch so, also für Sparfüchse ganz interessant, man kann ja auch eine ganze Menge selber machen, zum Beispiel eigene Mehlmischungen.
Ja.
Also glutenfreies Mehl selber machen, haben wir in der 17, in der Folge 17 nämlich schon gehabt. Das glutenfreie Mehl, auf die Weise kann man auf jeden Fall auch schon ganz ordentlich was sparen.
Ja, und man kann aber auch sparen, wenn man vieles selbst macht. Also jetzt nicht nur selbst mischen, auch mit den fertigen Mehlmischungen selbst backt, dann ist es schon günstiger, als wenn ich die Fertigprodukte kaufe. Mhm. Aber es ist halt ein bisschen Zeitaufwand.
Übrigens ein Tipp, da wir jetzt immer wieder hier auch auf vorhergegangene Folgen verwiesen haben, Am besten ist es tatsächlich, und die findet man auch am besten, wenn man jetzt nicht auf der Website sich die Sachen anhört, also im Webbrowser, sondern wenn man sich die abonniert über zum Beispiel den Podcast-Client auf dem iPhone oder über iTunes und so weiter. Da gibt es ja so die Möglichkeit, das hier tatsächlich so alle Folgen auf einem Platz quasi zu haben, die dann auch automatisch bei einem landen. Also schaut euch das mal an auf glutenfrei-kochen.de im Podcast. Da gibt es so einen großen grünen Knopf und da kann man sich das quasi automatisch kommen lassen. So, wir sind durch. Das waren die Fragen. Ja. Und wir melden uns wieder in einer Woche und da reden wir mal über Küchenmaschinen. Macht's gut, bis dann.
Bis dann, tschüss.
Sie hörten Glutenfrei, die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Todel Marquardt. Über 900 glutenfreie Rezepte und weitere Informationen auf www.glutenfrei-kochen.de.